Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
Moin, hallo, herzlich willkommen zur Meldung aus der, ich würde mal nicht sagen Sommerpause, sondern Sommerphase. Mein Name ist Patrick von Omega Servazu, hier beim Spielwareninvestor-Podcast. Denn es geht um Lokana. Und Lokana hat ja in den letzten Monaten, ne, seit Release letztes Jahr, alle waren total begeistert. Disney hat jetzt sein eigenes Kartenspiel und ich habe mich die letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war auf der Lokana Challenge in Bochum. Ich war aber auch auf der MagicCon in Amsterdam und ich war jetzt auf der Yu-Gi-Oh! Europameisterschaft in Berlin. Die anderen beiden Episoden, das kommt noch. Und auch da nochmal ein kurzer Hinweis, bevor wir jetzt anfangen. In den Shownotes ist ein Link zu meinem Patreon. Und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, der Patreon ist inzwischen komplett kostenlos. Das heißt, alles, was ich jemals aufgenommen habe, wir sind noch am Freischalten, aber alles, was ich jemals aufgenommen habe, ist kostenlos auf patreon.com/omegaservazo verfügbar. Das Schöne ist, wenn Preisspikes passieren, poste ich die auch da. Ich bin auch gerade noch am gucken, wie ich das mache mit dem Discord, dass da auch jeder auf den Discord kommen kann. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich finde trotzdem, was du machst, cool und ich will dich irgendwie unterstützen, kannst du da quasi Mini-Patreon werden für einen Betrag, den du möchtest. Jetzt aber genug Werbung an der Seite, denn es geht um, ja, Lokana. Set 5 kommt jetzt raus. Und man muss dazu sagen, sowohl der Release von Set 5 als auch die Lokana Challenge in Bochum und vorher in Lille. Ich meine, das erste große Event war in Frankreich, in Lille, da lief vieles nicht so glatt. Wie gesagt, jetzt kommt Set 5, wir sind schon im fünften Set drin. Es gab schon einige Promos und man merkt so ein bisschen, also ich habe mich auch viel mit der Community unterhalten. Egal wo ich war, habe ich immer mit Leuten gesprochen und gesagt so, hey, wie ist denn aktuell der Stand, wie empfindest du das als Spieler? Ich war übrigens auch zwischendrin, also zwischen Lokana Challenge Bochum und Zeitpunkt der Aufnahme, auf einer Setmeisterschaft in Zweibrücken war das gewesen, weil das in der Nähe von meinem, sagen wir mal, Ort, an dem ich aufgewachsen bin, war und habe dort Freunde besucht und hieß so, ey, lass uns nach Zweibrücken fahren. Habe dann per Zufall herausgefunden, dass der Veranstalter an dieser Stelle unbezahlte Werbung, aber gerne Holland Cards, der gute Tim, war Veranstalter davon. Es war auch ein sehr muckeliges kleines Turnier. Das Absurde war, dass dort einige Spieler waren, die richtig was auf dem Kasten hatten. Habe trotzdem es geschafft, eine der 4 Ursula-Promos zu gewinnen. Ich würde sagen, am Ende war ich Vierter wahrscheinlich. Das ist auch vollkommen okay. War ein lustiges Turnier, hat Spaß gemacht. Damit würde ich auch gerne direkt anfangen, weil die Lokana Challenge hat mir als Spieler jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Und woran hat das gelegen? Ich versuche jetzt in dieser Episode wirklich alles Schritt für Schritt mit euch durchzugehen. Und wir fangen an mit, was war denn das Problem? Immer wieder aus Negativen anfangen. Nein, was war denn das Problem an der Lokana Challenge in Bochum aus Spielersicht? Also, erstmal, es war das Best-of-Two-Format. Das bedeutet, es werden 2 Spiele gespielt. Es wird am Anfang ausgewürfelt, wer anfängt. Und dann ist es so, dass momentan Lokana noch das Problem hat, es gibt keine Sideboards, heißt es gibt nicht diese 15 Karten, mit denen man nach der ersten Runde sein Deck etwas austauschen kann, um sich vielleicht einen Nachteil, gegen ein Deck hat, auszugleichen. Nein, du musst mit den 60 Karten spielen, mit denen du antrittst. Und das ist das gesamte Turnier. Die Lokana Challenge war 9 Runden. Das Best-of-Two-Format. Timer waren 45 oder 50 Minuten? Ich weiß nicht, ist egal. Aber ein bisschen was über eine Dreiviertelstunde mindestens. Und die große Problematik ist, dass derjenige, der anfängt, prozentual gesehen aktuell noch eine höhere Chance hat zu gewinnen. Wenn du jetzt aber das erste Spiel verlierst, obwohl du angefangen hast, darfst du die zweite Runde nicht anfangen. Denn Regelung war, jeder Spieler fängt einmal an. Jetzt kann man sagen, Ravensburg hat noch nicht so viel Erfahrung, was Tournament Play angeht. Ist okay. Wenn ich aber ein Turnier mache, bei dem es um Karten geht, die mehrere 10.000 Euro wert sind, ne? Also diese goldene Mickey ging teilweise weg für über 30.000. Ich glaube, die Angebote, wo realistisch jetzt über den Tisch gegangen sind, habe ich jetzt auch schon gesehen, für 22.000. Vollkommen egal, die besten 8 haben diese Karte bekommen. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum sich sehr viele Leute auf den Weg dahin gemacht haben. Jetzt ist die Chance da, so eine Karte zu gewinnen. Und vor Ort habe ich auch mich mit ein paar sehr guten Spielern unterhalten. Und die größte Problematik für alle war, wie gesagt, dieses Best-of-Two-Format. Heißt, es braucht verdammt viel Glück, dass du mal 2 Spiele von so einem Dings gewinnst. Vor allem, wenn du in einem Format bist, bei dem 3 Decks herausstechen. Das war zu dem Zeitpunkt einmal, ich sag jetzt einfach mal, für die Laien rot-lila. Dann war es blau-silber und silber-grün. Man kann so ein bisschen sagen, das war Steinschere-Prinzip, Steinschere-Papier-Prinzip. Das eine Deck war Stein, das nächste Schere, das letzte war Papier. Ne? Jeder versteht, was ich damit meine. Das eine Deck gewinnt gegen das andere wiederum gegen das und so weiter und so fort. So, wenn du eigene Decks gespielt hast, waren die Chancen geringer, dass du gewinnst. Aber im Großen und Ganzen war das eine war Control. Ne? Also sprich, hey, ich kontrolliere das Spiel bis zum Ende. Das war blau-silber vor allem. Oder sagen wir es einfach mal so sehr itembezogen, nicht nur farbenbezogen, sondern hey, ich lege irgendwann später im Verlauf des Spiels große, dicke Karten und baue mir das mit Items auf. Dann die aggressive Variante, die vor allem rot-lila war, war halt so, hey, sehr schnell aufs Maul und ich gewinne das Spiel. Und dann gab es noch Hand-Control, das ist halt blau-silber mit Diablo und mit Bucky. Bucky, der jetzt einen Errata bekommen hat, also der Bucky, dieses Eichhörnchen, ist jetzt komplett erated worden und ich muss auch da sagen, kein guter Schachzug, man hätte die Karte verbieten müssen, denn jetzt hat man nämlich die Problematik bei den Casual-Spielern, die noch die alte Karte haben und keinen Print der neuen Karte, die ist momentan noch nicht announced wurde, also es gibt noch keine offizielle neue Karte davon, werden jetzt zu Hause spielen und dann auf einmal, oh ja, der Bucky ist so stark und blablabla und dann heißt es auf einmal, ja, der ist halt, hat einen Errata bekommen. Ja, nee, aber auf der Karte steht auch was anderes. Ich bin kein Fan von Erratas. Das war ich schon bei Yu-Gi-Oh! Nicht, weil ich finde, wenn du eine Karte ihrer Legacy beraubst, verbiete die Karte, lass sie, wie sie ist und drucke später eine neue Variante der Karte mit den angepassten Stats. Yu-Gi hat früher einfach gesagt, nö, die Karte kann das jetzt nicht mehr. Komplett bescheuert. Yu-Gi-Oh! EM kommt, wie gesagt, in der zukünftigen Folge, wo ich auch nochmal darüber rede, weil da habe ich ein 2005er Format gespielt. Das nennt sich Goat-Format, aber da kommen wir später zu. Wir machen jetzt quasi so ein bisschen 3 Episoden, wo ich so ein bisschen auch über diese 3 Groß-Events rede. Also wie gesagt, heute geht es nur um Lokana, nächstes Mal machen wir Magic dann kommt auch noch, wie gesagt, das Thema Yu-Gi-Oh! EM und dann dieses Roundup, wo wir nochmal alle 3 zusammen reden. Genau, kommen wir zurück. Auf jeden Fall, wenn du einer Karte einen Errata gibst, hast du immer das Problem, dass du damit vor allem Locals verwirrst. Und auch Casual-Spieler. Und Lokana ist ein Casual-Spiel. Denn dieses Prinzip, jeder darf einmal anfangen und jeder kriegt eine Medaille, weil er Teilnehmer war. Sorry, du warst hier ein Turnier mit einem Format, wo es darum geht, dass Preise in sehr hohen Werten herausgegeben werden. Und jetzt kommt nämlich das große Problem. Auf diesem Turnier in Zweibrücken. Ich möchte es nicht nochmal sehr breit reden, aber dort vor Ort hatten sich mal ein Spielerpärchen gedacht, wir brechen mal die Regeln, indem wir sagen, obwohl Timeout war, dass wir dieses Spiel noch fertig spielen, damit es einen eindeutigen Gewinner gibt. Das haben nicht alle mitbekommen und das ist dann erst eine Runde später aufgefallen. Das war ein absolutes Unverständnis, warum das denn auf einmal Cheating wäre. Ja, es ist Cheating, weil sonst hättet ihr einen Unentschieden gehabt und zwar hat einer von euch beiden einen Vorteil gehabt. Wurde im Nachhinein geklärt. Danke da auch nochmal an den Veranstalter. Falls die Person das hört, die sich darüber aufgeregt hat, an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, vielleicht einfach nachdenken, was man tut. Und vielleicht einfach mal die Regeln lesen. Denn alles wurde anhand, Gott sei Dank, muss man dazu sagen, der Regeln von Lokana geklärt. Einzig, man wusste jetzt nicht, wie es um die Bestrafung aussieht, aber das hat der Veranstalter sehr fair gehandelt. Also er hat die jetzt nicht aus dem Turnier rausgeworfen, hat das Spiel einfach 1-1 gewertet und hat sie verwarnt. Hätte man in anderen Spielen auch anders machen können. Egal, will ich jetzt nicht so weit drauf rumdrehen. Es wurde am Ende gelöst und ich bin damit auch immer noch sehr, sehr happy und danke da auch noch an dieser Stelle. So, jetzt zurück. Wir haben das Zwei-Spieler-Format, das Best-of-Two-Format. In zwei Brücken auf dem Turnier war es Best-of-Three. Und man muss dazu sagen, fast alle Spiele, wenn zwei gute Spiele gegeneinander gesetzt haben oder die keine aggressiven Decks gespielt haben, ist fast alles ins Timeout gegangen. Und da kommt die erste große Problematik. Die zweite große Problematik. Die erste war jetzt das Best-of-Two-Format auf Groß-Events. Das zweite Problematik ist, das habe ich am Anfang schon erwähnt, kein Sideboard. Mit einem Sideboard würdest du extrem viel ändern. Und dann Aussage von Tim Schilder, was ich aber nur so weitergegeben bekommen habe. Ich habe es nicht persönlich von ihm gehört, deswegen nur Aussage, die ich von woanders bekommen habe, der Tim Schilder gefragt hatte. Tim Schilder ist verantwortlich für das Spiel in Deutschland, ich glaube sogar in Europa. Tim Schilder hat das große Problem, dass er sagte, es ist ein Familienspiel und das soll es auch bleiben. Das ist okay, aber dann mach halt keine Events, wo 2000 Spieler aus der ganzen Welt anreisen, um kompetitiv an einem Event teilzunehmen. Dann mach halt ein Free-for-All-Event, jeder kann vorbeikommen, jeder hat Spaß, jeder kriegt eine Promokarte, schönen Tag noch, tschüss. Yu-Gi-Oh! Hat das am Anfang extrem smart geregelt, und zwar gab es, bevor offiziell die Turniere gestartet sind, 2003 in Europa und auch in den USA, gab es das Thema, wir machen Tournament Rules. Da wurde das erste Mal offiziell announced, es gibt eine limitierte Liste, eine Bandlist und so weiter und so fort. Und man hatte das so ein bisschen von diesem Casual Yu-Gi-Oh! Getrennt. Heutzutage ist das ganz normal, dass es quasi eine Bandlist gibt, die Turnierregeln, es ist einfach das Spiel auch privat. Ganz früher war es noch so, es gab wirklich einfach nur, hey, spielt zu Hause, wie ihr Bock habt, ne, ihr könnt jede Karte dreimal spielen, ihr seid, ne, kann ja jeder eben machen, wie er will. Wir haben jetzt aber Turnierregeln erfunden. Und das wird extra für Turniere gemacht, auch die Einführung vom Sideboard. Ich glaube, am Anfang gab es noch nicht mal ein Sideboard. Wurde alles darüber geregelt und gemacht, und das fand ich damals auch sehr, sehr gut. Meine Bitte, falls irgendwie das an jemand von Lokana kommen sollte, schafft dieses Best-of-Two-Format ab oder führt ein Sideboard ein. Nummer zwei, schafft aber dieses Best-of-Two-Format ab, das ist Quatsch. Best-of-Two-Format ist Schwachsinn. Also nicht böse gemeint, aber ein Best-of-Two sorgt dafür, dass 80% der Spiele unentschieden ausgehen. Du mit zwei, drei Leuten, die vielleicht Glück haben oder bescheißen, weil das wurde mir auch zugetragen, dass Leute quasi sich Siege erkauft haben oder dass sie, und das frustriert natürlich die anderen Spieler. Weil dann sitzt du da, spielst fair, gehst 1-1 und dann hörst du am anderen Tisch, wie es eigentlich auch 1-1 ausging, und der andere sagt so, naja, hier komm, ich geb dir was und dafür gibst du mir das 2-0. Und damit verschaffen sich solche Leute, und damit förderst du auch das Cheating. Damit verschaffst du solchen Leuten einen gigantischen Vorteil und allen, die fair spielen, einen gigantischen Nachteil. Denn wenn du von 9 Runden und 80% der Leute gehen unentschieden, das ganze Turnier lang, und bei 9 Runden hast du dann einen, der 5x 2-0 gegangen ist, weil er sich 5x einen Sieg vielleicht erkauft hat oder er cheated hat oder was auch immer, dann wird er unter diese Top-Leute kommen, denn die Top 128 haben noch eine Promo bekommen. Es gab ja mehrere Promos für die Top 8, Top 64 und Top 128. Und ich will niemanden an Pranger stellen, aber es ist, das hat sich damals bei Yugi schon ergeben, das war schon bei Magic immer ein großes Problem, es ist in jedem Problem, TCG ein Problem. Wenn es die Möglichkeit gibt, durch Cheaten sich Vorteile zu verschaffen, und bei einem jungen TCG wie Ilorgana muss man sich da einfach mit den alten und den anderen TCGs befassen und was dort die größten Problematiken waren, hast du das Ding, dass am Ende Leute durch unfaire Mittel weiterkommen und dann auch auf die Top-Platzierung eingehen. Und die, die fair spielen, bleiben halt auf der Strecke. So viel dazu. Gehen wir jetzt mal vom Turnier selbst weg. Was war denn noch problematisch? Oder sagen wir jetzt mal was Gutes. Im Großen und Ganzen lief das Turnier einigermaßen gut. Große Halle, klimatisiert. Ob es in Bochum die Stadt der Welt ist, kann man jetzt mal ausklammern. Aber es war okay. Halle war okay, Händler waren da, aber auch selbst die Händler haben gesagt, das ist halt nicht so geil, zumindest mit dem, wo ich gesprochen habe. Nenne jetzt hier keine Namen. Was aber da wieder beschissen war, sorry, dass ich das auch so mal so sage, dann gehst du auf ein Event und sagst dir, ey, heute habe ich Bock, Geld auszugeben, um mir ein Display zu kaufen. Und dann kriegst du nur das neueste Set. Da vor Ort ist Ravensburger auch mit einem Stand gewesen und die hat nur das neueste Set. Die anderen Sets konnte ich nicht irgendwo bei einem anderen Händler kaufen, bei denen wurde untersagt, Produkte zu verkaufen. Das macht Ravensburger exklusiv. Und jetzt kommt noch ein Knackpunkt. Der Preis war, verstehe ich auch irgendwo, UVP. Aber dann mache ich doch ein Special, wenn du vor Ort ein Display kaufst, hier hast du noch eine Promokarte, was auch immer. Die können, Promos kosten eine Firma nichts. Die können die produzieren, es gibt keine Limitierung darauf. Niemand hat jemals gesagt, das ist eine gewisse Promo. Ne, Magic macht das ja auch, Biobox-Promo, bla bla bla. Dann mach doch extra für das Event, hey, wenn du ein Display kaufst, kriegst du eine spezielle Promo, dann schaffst du Anreize, wenn du den normalen Preis verlangst. Nummer 2, geh doch einfach hin und lass die Leute auch die anderen 3 Sets kaufen. Ich verstehe, das erste Set ist out of print, aber dann kriege ich das theoretisch beim Turnier, also wenn ich jetzt am Ende vom Turnier kriege ich Punkte und mit diesen Punkten kann ich dann, also kriege ich quasi so Tickets und die kann ich einlösen gegen Preise und da war Chapter 1 auch verfügbar. Fühlt sich scheiße an. Sorry, finde ich nicht gut, auch dass Chapter 1 mehr Tickets kostet als Chapter 2, 3 und 4. Objektiv gesehen darf das eigentlich nicht sein, weil man schafft damit schon wieder eine Knappheit und, ah ja, Set 1 ist ja so viel besser und besonderer. Verstehe ich, wir sind aber immer noch im ersten Jahr. Wir sind nicht 10 Jahre in der Zukunft, wo ein Alpha-Set auf einmal super teuer ist. Klar kostet Set 1 mehr und klar ist da eine höhere Anfrage, aber du willst doch die Leute auf die Challenge holen und auch die Leute, die normalerweise dort nicht hinkommen zum Spielen, sondern für Side-Events, für Leute treffen, vielleicht für eine andere Beschäftigung. Und da kommt mein nächster Kritikpunkt. Meine Partnerin war mit dabei, hat so einen Besucherausweis geholt, der ja auch Geld gekostet hat. Die konnte nichts machen vor Ort. Ist kein Turnierspieler, dachte sich, hey, ich komme mit, cool, auch Bochum mal angucken, war ich noch nie, let's go. Und dann gab es für sie keine Beschäftigung. Es gab nur Turniere als Side-Events. Das, der Artist, wenn du vom Artist was unterschrieben lassen wolltest, musstest du beim Stand von Ravensburger hingehen, musstest dir einen Timeslot holen, die direkt morgens leer waren. Toll. Dann hieß es, ja, der unterschreibt nur 10 Minuten lang und immer nur eine Karte oder zwei waren's. Du schaffst damit leider auch wieder ein großes Problem, denn auf einmal werden Artist-Unterschriften zu einem Handelsgut. Und das willst du auch nicht. Dann fangen Leute nicht an, solche Karten. Dann holen sich die Fans sind, schaffen es nicht, sich so ein Ticket zu holen, weil irgendwelche Scalper hingehen und sagen so, ja geil, jetzt hole ich mir eine Unterschrift und zwei und hole ich mir 10 Zeilen-Slots übers Wochenende verteilt und was weiß ich, fällt dir eh keinem auf, lass mir Unendlichkeit unterschreiben, pack die auf eBay und verkauf die für einen hohen Preis, weil Leute diese Unterschrift wollen. Ist nicht geil. Sorry, ist einfach nicht geil. So, zum Thema Side-Events. Jetzt könnte man ja sagen, naja, du gehst auf ein Kartenspiel-Turnier, was erwartest du denn? Naja, da gab es auch Brettspiele, die waren aber nur im Turnierformat. Die waren nicht mal als Demo-Tables aufgebaut. Man hätte doch einfach hingehen können und einen Tisch hinstellen können und sagen, hier, Villains hieß das, glaube ich, hatten sie sogar zum Ort zum Verkauf und Puzzle hatten sie auch da und was weiß ich, aber nichts. Und ich meine, es ist Ravensburger, es ist eine Brettspielfirma. Sie hatten nichts, wo man sich einfach hätte hinsetzen können und zocken können. Gab's nicht. Und das ist ein gigantischer Kritikpunkt. Wenn du Besuchertickets machst, dann sorge dafür, dass die Leute dort vor Ort auch eine Beschäftigung haben. Denn, sind wir mal realistisch, diese 100 Besuchertickets war bestimmt auch ein Großteil Eltern, die wegen ihrem Kind da waren. Das Kind spielt das Turnier und was machen die Eltern? Setzen sich an die Seite mit dem Handy. Gab ja noch nicht mal richtige Möglichkeiten, sich hinzusetzen für einen Kaffee zu trinken. Klar, Catering war da, das war auch nicht schlecht. Preis war es auch okay, war von der Halle halt. Aber es gab keine Sessel, ich glaube, ganz hinten gab es so ein paar Tische. Aber es gibt einfach keine richtige Beschäftigung für die Besucher. Und ich meine, Ravensburger und Disney stellt Brettspiele hin, macht vielleicht sogar einen separaten Raum mit einem Kino, wo ein paar Disney-Filme laufen. Ist jetzt mal dahingestellt, jetzt kommen bestimmt die Leute, ja, aber wir müssen irgendwie Lizenzen eingekauft werden. Darum geht es nicht. Das ist nur ein Beispiel. Es geht nur darum, schafft doch den Leuten, die dort zu Gast sind oder die vielleicht auch an dem, weil du konntest quasi freitags ein Turnier spielen, Samstag ein Turnier spielen und Sonntag waren die Finals. Das heißt, du hast potenziell jeden, der vor Ort ist, jeden. Und selbst wenn du nur Samstag, Sonntag da warst, dass er Sonntag, wenn er nicht die Tops erreicht hat, was nur 64 Leute waren, von 1032, das heißt, du hast knapp 1000 Leute, wenn alle dann auch da waren sonntags, lass mal die Hälfte da sein. Hast du 500 Leute, die sagen, okay, spiele ich ein paar Side-Events, aber super viele Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Locana, ich will was anderes machen oder ich möchte mich gerne unterhalten lassen, gab es nicht. Und das finde ich halt leider sehr, sehr schade. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ist ja noch neu und allem drum und dran. Verstehe ich, aber genau deswegen sage ich diese Kritik an dieser Stelle und es geht ja auch um eine Beurteilung von außen. Ich kann nur sagen, dass viele Leute sagen werden, die dort noch zu Gast waren, komme ich nicht mehr hin. Fand ich blöd, keine Beschäftigung für mich, lassen wir's. Ist okay. Noch nicht mal Tische, an denen du das Spiel lernen konntest. Konntest nirgendwo Lokana lernen. Ging nicht. Demo-Table bei einem neuen Kartenspiel? Go for it. Natürlich macht das. So. Catering können wir mal sagen. Im Großen und Ganzen Getränke, Preise waren okay. Waren teilweise ein bisschen teuer, aber war okay. Ich meine, es war immer eine Eventhalle. Es gab am mittleren Stand gab es verschiedene Sachen von einem lokalen Restaurant, also so eine Imbissbude. Das war ein bisschen trocken, aber es war okay. Ich bin es gewohnt, auf Events nicht gut zu essen. Deswegen bringe ich mir meistens was mit. Genau. Was haben wir jetzt noch? Jetzt mal, das finde ich für Turnierspiele der größte frustrierende Quatsch. Du hast, wenn du gewonnen hast, 7 Punkte bekommen. Wenn du verloren hattest, hast du 0 Punkte bekommen und wenn du einen Unterschied hattest, hast du 3 Punkte bekommen. Das heißt, die meisten Leute haben pro Spiel 3 Punkte bekommen. Bedeutet, wenn du 9 Runden lang unentschieden gespielt hast, dann bist du auf 27 Punkte bekommen. So, das Problem war aber, dass diese Punkte, das sind Tickets, die Punkte, und die konntest du umwandeln in Tickets. Aber in 10er-Schritten. Wie behämmert ist denn das? Ich hatte in der letzten Runde 23 Punkte. Ich hatte damit 20 Tickets. Jetzt kommt der Punkt. Hätte ich gewonnen, 2-0, hätte ich 30 Punkte gehabt und hätte 30 Tickets bekommen. War das 30 oder 40? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es wurde in 10er-Schritten Tickets rausgegeben. Wie behämmert ist denn das, wenn mein Spieler und ich, also mein Gegner und ich, hatten Unentschieden. Ich hatte 26 Punkte, er hatte 26 Punkte. Keiner von uns beiden hatte einen Mehrwert aus diesem Match. Das heißt, wir haben trotzdem beide das für 20 bekommen. Auch behämmert. Gebt Tickets nach Punkten raus, und zwar nicht in 10er-Schritten, sondern Tickets anhand der Siege. Oder anhand der Einzelsiege. Aber doch nicht in Form von, also ich verstehe, dass man sagt 0-3-7. Gehe ich mit. Aber dann gib doch pro 3 Punkte ein Ticket raus. Und mach dann 3 und 6. Oder was weiß ich. Aber noch nicht in 10er-Schritten. Super viele Leute, die sich so geärgert haben, weil sie dann 26 Punkte hatten, 23 Punkte oder was auch immer, aber halt nicht die 30. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich hatte jetzt freitags gespielt. Und war dann so, naja, gut, okay, dann tausche ich mir noch ein paar Tickets. Habe ich dann auch gemacht und habe mir dann Rapunzel-Promos geholt. Es gab so spezielle Full-Art-Rapunzel-Promos oder auch Cinderella-Promos. So, kann man jetzt drüber streiten, dass die von den Punkten her horrend waren, aber gut. Spielmatte gab es auch, sauteuer, whatever. Es gab übrigens für jeden Teilnehmer ein Dragonfire-Promo. War cool, konnte man irgendwie für, ich glaube, 30 Euro kann man die aktuell verkaufen. Teilnahme hat übrigens 50 Euro gekostet. So. Was hat mich an diesem Ticketsystem noch gestört? Ich hatte das Glück, dass ich freitags mir die Sachen geholt habe. Samstag Mittag, nicht mal Nachmittag. Das heißt, als nachmittags das Turnier samstags vorbei war, gab es gewisse Preise nicht mehr. Waren leer. Du kannst doch nicht den Leuten, die samstags das Turnier spielen, benachteiligen, weil alles schon leer ist, weil die Leute müssten ja auch ihre Runden erstmal fertig spielen und es war mittags schon leer. Mittags konntest du keine Rapunzel mehr bekommen. Was ist denn das? Das ist doch Quatsch. Dann gehe ich doch nicht hin. Das heißt, alle, die ihr Turnier fertig spielen und selbst die, wo sehr erfolgreich waren, konnten ihre Tickets nicht mehr gegen die Promos eintauschen. Die mussten dann Booster nehmen oder was auch immer. Booster-Tickets waren auch nicht gerade wenig. Da an dieser Stelle muss ich aber sagen, es hat Ravensburg in die Hände von Tournament Center gegeben und das war nicht geil. Tournament Center hat da auch viel Quatsch gemacht und leider war das nicht cool. Was war positiv? Die Coverage. Coverage wurde gemacht von 3 Influencern. Einer davon ist Christian Günth von Radio Nukular. An dieser Stelle auch unbezahlte Werbung, kann ich aber sehr, sehr empfehlen. Der Max, der ja auch hier schon mal beim Spielwareninvestor zu Funke Post was gemacht hat, gehört auch mit zu Radio Nukular. Könnt ihr gerne mal einhören. ist ein Retro-Podcast, also wo es um Themen vor allem von früher geht oder um gewisse Filmreihen oder Spielereien oder was auch immer. Themen, ne? Es gab Folgen über Schreck und so weiter. Kurze Ausschweifer dazu. Hört mal rein, macht sehr viel Spaß. So, und Chris hat das mit, und die anderen beiden, wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß, haben das wirklich richtig gut gemacht. Coverage war geil, aber jetzt kommt das Nächste. Einer meiner Bekannten, oder besser gesagt, guter Freund, seit vielen, vielen Jahren, mit dem ich damals schon Yugi zusammen gespielt habe, deswegen Bekannten wäre ein bisschen untertrieben, war im Stream, hat einen Spieler gespielt und danach wurde er interviewt. Der musste ein T-Shirt anziehen, das an dem Tag bestimmt schon 5 andere Leute anhatten, weil er ein Logo auf dem T-Shirt hatte. Und ihm wurde vorher gesagt, er darf gewisse Sachen nicht nennen. Das heißt, die haben sich da schon hingesetzt und haben dem quasi ein gebrauchtes T-Shirt aufgezwungen. Dann gehe ich doch hin und mache original verpackte T-Shirts von Lorcana und sage all die im Stream waren, hier hast du ein T-Shirt, da vorne ist eine Umkleidekabine, zieh dich doch bitte einmal um. Wir dürfen keine Logos vorher machen. Nein, er kriegt ein altes, schwitziges T-Shirt an, das neutral war. Ey, was soll das denn? Das ist doch widerlich und das ist unhygienisch. Und das geht auch nicht. Das ist ein Unding. Das kannst du einfach nicht bringen. So, ich glaube, zum Thema Lorcana Challenge würde ich nochmal auf eine Challenge fahren. Wenn es so bleibt wie jetzt, auf keinen Fall. Eventuell fahre ich noch auf die nächste, wenn nochmal eine in Deutschland ist oder nicht so weit weg. Ich glaube, in UK ist ja nochmal eine, aber ich werde auf den Lorcana Challenge dieses Jahr keinen Fuß mehr hinsetzen. Lorcana Challenge nächstes Jahr, ich sage mal, vielleicht. Kommt ein bisschen darauf an, wo ich dann auch lebe und allem drum und dran und ob das vielleicht dann auch da in der Nähe ist, was weiß ich. Ne, Berlin-Umkreis wäre ganz cool, aber sage ich jetzt mal, andere Geschichte. So. Werde ich auf Regios gehen und Locals? Setmeisterschaften veranstalten die Shops? Why not? Preispool ist jetzt auch erhöht worden. Jetzt kriegen wir nicht mehr die Top 4 die Promokarte, sondern die Top 8. Auch okay, cool. Senkt den Wert der Karten, weil zum Beispiel eine Ursula, so ein Stitch kostet aktuell, das war die erste Lokale Challenge Promo, ab 320. Dann haben wir Ursula, jetzt die neue für 99. Jo. Und dann gab es halt noch eine Mickey Maus das waren ja keine Turnier-Promos. Ja, das waren jetzt die beiden, ne? Das waren die beiden Z-Meisterschaft-Promos. Ja, Ursula und Stitch. Ja. Naja, auf jeden Fall, nächste ist die gute Dame aus dem Hause Madrigal. Naja. Ja, kommen wir jetzt zu, muss ich kurz gucken, ich bin gerade auf Kartmarkt und schaue mir gerade nochmal ganz kurz bei den Promos durch. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Die Aussage ist vielleicht ein bisschen krass, aber Lorcana ist jetzt schon in einem Sterbeprozess. Was meine ich damit? Das Problem ist, dass Lorcana aktuell, und das heißt immer, ja, 2000-Mann-Turnier. Das ist objektiv gesehen, das sind viele Spieler. Wenn die aber aus der ganzen Welt anreisen, also wenn internationale Leute dafür anreisen, weil Amerikaner waren da gewesen, ich habe mich mit Leuten aus ganz Europa unterhalten, Franzosen waren da, klar, viele Deutsche waren da gewesen, es waren, ich glaube, Italiener habe ich getroffen, Schweden waren da gewesen, waren das Schweden gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall aus den skandinavischen nördlichen Ländern. Dann sind 2000 Leute echt wenig. Muss ich leider so hart sagen. Weil auf einer MagicCon waren 5000 Leute. Ja, auch aus aller Welt. Und Magic gibt es ein paar Jahre mehr. Aber die MagicCon war dreimal so groß. Und die MagicCon hat auch viel mehr geboten. Und die MagicCon hat nicht diesen Kickstart, sondern das sind 5000 Hardcore-Fans, die seit vielen Jahren sagen, oder vielleicht auch seit jungen Jahren einfach sagen so, ey, MagicCon habe ich Bock drauf, let's go. Lorcana, und da waren, also muss man sagen, der vorwiegende Teil bei der MagicCon waren Europäer, das waren Amsterdam gewesen. Ich erinnere mich zurück an die Anfangszeiten von Yugi, Da waren es 1000 Leute gewesen. Da waren aber TCGs auch noch nicht so groß. 2005, 2006 waren TCGs verhältnismäßig auf Turnierlevel noch neu. Pokémon-Turniere gab es nie. Also klar, später raus war das ein Bärending, aber in den ersten Jahren war Pokémon kein Turnierformat. Magic war schon immer ein Turnierding, war aber mehr, also ne, richtig groß Turniere. In Deutschland war es verboten, Turniere zu machen, weil Geldpreise und blablabla. Heißt, in Deutschland gab es nie so eine richtige Kultur. Ich glaube, das letzte Event war in Berlin damals, 99 oder so. Und Yugi hatte halt den Vorteil, hey, wir geben keine Geldpreise raus, sondern es gab physische Sachen. Ich erinnere mich noch, dass in der Pharao-Tour in Wiesbaden, das war 2006, waren es über 1000 Spieler. Und das war geil. Und da auf der Con gab es nicht mehr als, sind wir jetzt mal ehrlich, es gab zu der Zeit nicht mehr als dieses Yugi und dieses Side-Events. Aber es gab Demo-Tables, wo ich hätte das Spiel noch lernen können. Es gab Möglichkeiten, Challenges zu machen, ein paar besondere Formate und was weiß ich und Wiesbaden und hin und her und blablabla. So. Lorcana muss sich mit der Zeit auch messen. Das heißt, wir sind im Jahr 2024. TCG-Spiele sind etabliert und von diesen 2000 Leuten waren extrem viele von anderen TCGs da, weil sie gesagt haben so, ja gut, 30.000 Euro Promo, let's go. Das sind alles Vermutungen meinerseits. Das ist nicht, dass das ein Stein gemeißelt ist. Das ist ein nur das, was ich, wie ich das einschätze. Ich glaube trotzdem, dass diese 2000 Spielerzahl schrumpfen wird. Jetzt kann man sagen, Turnier war ja ausverkauft. Ja, wenn die Halle größer gewesen wäre, hätten es vielleicht auch 3000 sein können. Kann sein. Im Großen und Ganzen hat es sich aber online nicht so angehört. Es gab ein paar Leute, die sich beschwert haben, oh, wir wollten extra aus den USA anreisen. Ein paar, wo gesagt haben, so, ja, vielleicht nicht spontan, denn lass mal von mir aus 200 Leute mehr sein. Vielleicht auch 500. 2-5 Leute, die das erste Mal bei sowas mit dabei sein wollten. Und ich habe trotzdem auf dem Event schon gehört, dass viele gesagt haben, so, boah, nee, Challenge habe ich keinen Bock mehr drauf. War nicht geil. Lieber Locals. Spiel ich Locals, ist cool. So. Und selbst bei den Local-Sachen, durch den Verfall der Preise der Displays und Co., stirbt da auch einiges gerade weg. Die Leute sind nicht mehr so happy. Die Leute sagen sich so, oh nee, ich habe auch viele mitbekommen, die haben vor Ort ihre Decks verkauft und gesagt so, oh nee, danke, war's dann, nee, ich spiele wieder was anderes. Es waren vor Ort auch Spieler, und das ist auch nochmal für den Best-of-Two-Format, da war Patrick Dickmann und sein Bruder. Das sind zwei Magic-Pro-Gamer. Der eine hat mit einem Deck einen Grand Prix gewonnen, nein, sogar die Pro-Tour gewonnen. Splintertune war das damals und die Karte wurde danach auch verboten, weil sie so stark war. Und Patrick Dickmann ist ein phänomenal guter Spieler. Und unser guter, oh Gott, wie hieß er nochmal? Lorcana Challenge Deal, ich glaube Frank Carsten, ne? Ja, Frank Carsten. Ist auch ein Magic Hall of Famer. Und es haben da noch mehr Leute gesessen, die in anderen TCGs sehr erfolgreich sind. Und das waren auch die Top-Tables. Aber durch dieses Best-of-Two-Format waren Frank Carsten, hat in der letzten Runde gegen meinen Bekannten auch gespielt und die sind unentschieden vom Tisch gegangen und dann war es halt so, naja gut, haben halt beide keinen Top-Platz bekommen. Okay. Kann auch sein, dass Frank Carsten einfach nicht gut performt hat und es gibt so viele Gründe, wo man von außen sagen kann, ja, aber das. Bitte. Ist eine Momentaufnahme, geht nur darum, was ich jetzt aktuell, wie gesagt, empfinde. Und ich finde, dass das Spiel jetzt schon Spieler verliert. Das sieht man auch, wenn man sich mal die Turnierkarten anschaut. Denn Lorcana macht jetzt einen weiteren großen Fehler. Sie machen mit dem neuesten Set einen gigantischen Sprung, was das Powerlevel angeht. Wie meine ich das? Es sind jetzt schon Karten gespoilert, die alleinstehend so mächtig sind. Ne? Stichwort neuer Merlin. Es gibt einen neuen Merlin, der sucht eine beliebige Karte aus dem Deck. Wir werden jetzt auch nicht mehr diese Decks sehen, die 4-4-4 jede Karte 4 Mal spielen. Gab es ja jetzt schon nicht mehr, aber durch dieses Merlin-Deck wird es sehr viel flexibler und Merlin wird das einzige Deck sein, das durch diese Suchfunktion einer beliebigen Karte eine Art Sideboard hat. Im Deck natürlich selbst, weil suchbar. Und ich glaube, dass der Merlin aus dem neuen Set die teuerste Karte rein vom Spielen wird. Denn eine beliebige Karte, und da kann man ja einfach mal gucken, wie haben sich früher TCGs entwickelt. Bei Magic heißt das Ganze Tutor. Tutoren sind bis heute mit die mächtigsten Karten im Spiel. Und der Merlin wird ein Tutor. Bedeutet, ich spiele ihn aus, ich muss ihn natürlich evolutionieren, es gibt Bedingungen, bla bla bla. Wenn ich aber Merlin lege, werde ich wahrscheinlich dieses Spiel gewinnen. Parallel, also ich sehe Rot-Blau als stärkstes Deck fürs neue Format, denn Rot bekommt einen Robin, der sagt, ich spiele ihn aus für 4, guck mir die obersten Karten an, ich glaube, die obersten 4 oder 5 sind, und ich darf eine Aktion mit Kosten 6 oder weniger spielen. Ich bezahle 4, kriege eine Kreatur und kann noch eine Aktion spielen. Das ist Banane. Das ist komplett Banane. Das ist richtig, richtig stark. Und genau dieses Power-Level hat eine große Problematik. Denn durch dieses hohe Power-Level, und ich glaube, dadurch macht man sich andere Sets madig. Das erste Set lebt aktuell nur vom Preis, weil dort Karten drin sind, die sich zum einen sehr stark etabliert haben. Ne? Also ich sage jetzt mal, ich jetzt mal angucke, The First Chapter sind die besten Karten, abgesehen von den Enchanteds. Hast du eine Rapunzel, die immer noch sehr, sehr stark ist, mit 33 Euro, eine Maleficent mit 25, eine Belle mit 20 und dann kommt sogar schon die erste Rare mit Maui. Hero to All, meiner Meinung nach die beste Karte in Rot noch, weil er halt sehr, sehr stark ist. Der wird aber in 5-6 Sets auch nichts mehr wert sein, weil er egal ist. Dann wirst du nicht mehr spielen. Stitch Surfer kostet auch nichts mehr. Be Prepared, der Wrath of God. Das ist immer noch meiner Meinung nach der beste rote Spruch. Wird jetzt wahrscheinlich sich demnächst verabschieden. Und du siehst es ja auch, dass zum Beispiel eine Super Rare oder dass zwei Rares teurer sind als Super Rare. Also auch diese Verteilung von den Seltenheiten. Ich weiß ja nicht. Und das erste Set lebt durch diesen extrem hohen Wert der Karten. Nur durch einen einzigen Grund. Und dieser eine einzige Grund sind die Enchanteds. Und damit leite ich jetzt auch direkt über. Wie sieht die Zukunft des Spiels aus? Also das Spiel stirbt jetzt schon auf Community-Ebene. Sie hat aber einen großen Vorteil, der bei Yugi aber ein Nachteil war und sich bis heute nicht geklärt hat. Denn in Asien kommen jetzt Lorcana-Karten raus. Man hat nicht direkt weltweit released, verstehe ich auch. Man geht Schritt für Schritt für Schritt. Aber ich glaube, es war auf einer chinesischen Con, ich weiß nicht mehr ganz genau, wurden die ersten Karten von Chapter 1 gezeigt, die ersten Demos, man kann Probe spielen, bla bla bla. Jetzt ist es so, dass die wahrscheinlich nicht alle Karten auf Turnieren spielen dürfen, sondern nur die bei ihnen releaseden. Das hat Force of Will den Kopf gekostet. Force of Will ist turniertechnisch nicht mehr spielbar, weil es heißt, in Deutschland darfst du nur deutsche Karten spielen. Das ist Quatsch. Korrigiert mich da, falls ich das geändert habe. Ich glaube, es ist immer noch so. Also Force of Will TCG, by the way. Yugi durfte nie OCG-Karten spielen. Also die exklusiven OCG-Karten. Ich glaube, bis heute darfst du keine japanischen Karten spielen. Magic hat weltweit zeitgleicher Release und egal, was wo irgendwo rauskommt, es darf weltweit gespielt werden. Vollkommen egal, welche Sprache drauf ist, es wird, darf gespielt werden. Pokémon, das ist glaube ich auch so, dass du nur europäische oder beziehungsweise einmal asiatische und europäische und Pokémon hat kaum eine Turnierszene. Man hat die Events, da sind auch mal 1000 Leute da, okay, 3 verschiedene Altersstufen, bla bla bla. Da hängt aber die Pokémon Company hinten dran. Denen ist das scheißegal, die pumpen in so ein Event 10.000, 20, 30, 50 oder 100.000 Euro rein oder vielleicht 200.000, vielleicht eine 500.000, whatever. Das ist der Pokémon Company egal, weil die durch diese Marke Pokémon, die stärkste Unterhaltungsmarke der Welt ist, so viel Geld generieren, dass das denen egal ist und einfach zu sagen, wir pushen Pokémon. Denn auf einem Pokémon-Event kannst du Plüschtiere kaufen, zum Beispiel von Pokémon. Die haben ja ganz andere Einnahmequellen. Lorcana hat das nicht. Klar gab es da vor Ort jetzt irgendwie auch von einem Händler, der aussieht, als würde ich in einem Gebrauchtwarenladen sein. Da standen ein paar Funkos, da standen ein paar Plüschtiere und das hat sich alles so angefühlt, als wenn das alles Sachen, die du normalerweise nicht wegbekommst. So Rudis Restaurant-mäßig. Auf der Challenge jetzt. Sorry, aber das ist halt auch nicht geil. Und beim offiziellen Ravensburger Stand gab es 3 Plüschis. Toll, cool. Hatten die irgendeine Besonderheit? Nein. Weil man hat sie ja die Chance verpasst. So. Wie sieht es denn jetzt generell aus? Also Release in Asien, verzerrter Release bedeutet, wir haben die Problematik, dass dass wir jetzt genau das Problem haben, dass die Asiaten da hinten dranhängen. Und andere Sets nach und nach bekommen und weitere Enchanted auf den Markt kommen. Denn die kriegen jetzt die Enchanted aus Set 1, weiß noch nicht, ob das die Preise vielleicht auch von den Enchanted vom Original Set 1 torpediert. So. Was ist denn das große oder das Ding, warum wir glauben, dass sich das Spiel vielleicht dann doch noch retten kann? Und das sind die Fans aus den USA. Denn die USA-Fans stecken halt schon richtig viel Geld rein, stecken die Enchanted, und das ist auch der Grund, warum die Elsa so teuer ist. Elsa Spirit of Water Enchanted ist teuerste Karte aktuell von einem regulären Set. Das D23-Set, sauteuer. 22, 23, glaube ich, war es. Elsa kostet auch 5.000 Euro, whatever. Aber selbst die sind schon mit dem Preis nach unten gegangen, weil man gemerkt hat, so, naja, mal gucken, ob das was wird. Das Problem ist halt einfach, sobald Investoren aus diesem Ding wegfallen, wird es an Relevanz verlieren. Und ich bin ganz ehrlich, wenn es so weitergeht wie jetzt, ist Lorcana in 2 Jahren, dann findet man es überall, dann findet man Displays beim Discounter, dann findet man Packs irgendwie rumfliegen und dann ist die Geschichte in 3 bis 5 Jahren vorbei. Und zwar komplett. Wenn man sagt, nö, lohnt sich nicht mehr. Was passiert dann? Die Kartenpreise brechen ein. Jetzt kann man sagen, naja, WoW-TCG wurde ja auch beendet und sind immer noch Karten ein paar Euro wert. Ja, da waren aber Codes für das Spiel und das ist das meistgespielte Online-Rollenspiel. Ne? Also, selbst da. Und jetzt kommt noch mein größtes Problem mit Lorcana. Das ist das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Die Echtheit der Karten. Wenn das Spiel weiter so gepusht wird mit den Releases, dann kommen neue Sachen raus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Plagiate kommen. Denn normale Lorcana-Karten, die haben keine Chance, von einem Plagiat unterschieden zu werden. Es gibt keine Echtheitszertifikate auf der Karte. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, ich investiere nicht in Lorcana. Wenn man jetzt fragt, Patrick, okay, verstehe alle deine Punkte, gibt es etwas, wo du rein investieren würdest? Sealed-Ware, Cases von Set 1. Weil es ist das Alpha-Set. Da gibt es immer Sammler für. Kostet schon sehr recht viel, kann man immer noch bestellen. Wichtig ist, es müssen Sealed-Cases sein. Besondere Artworks von Charakteren, prominente Charaktere, sei das Ariel, sei das ein Genie, sei das eine Elsa, sei das eine Belle, was auch immer. Aber da wird es schon wieder vage. Und bei besonderen Artworks meine ich damit zum Beispiel, dass du einen Scar in der brennenden Rüstung hast oder dass du eine Ariel in der Rüstung hast und sowas. Also dieses, hey, das ist so ein bisschen Alternativ-Universum. Und overall Set 1 Enchanted-Karten, aber selbst die sind ja schon ziemlich in den Keller gegangen, weil wenn ich jetzt gucke, Hades King of Olympus kostet um die 80 bis 100 Euro, war viel höher, Maui ist inzwischen ganz okay, der war bei 80, jetzt bei 150. Und eine ehrliche Meinung, investiert nicht in Lorcana. Sorry. Also ich würde dazu abraten, ich bleibe weiter dran. Ich werde auch weiter das Spiel spielen. Und ich hoffe, dass vielleicht auch jemand von Lorcana diesen Podcast hier hört. Die Chance ist ja nicht klein. Bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass die Karten fälschungssicher werden. Sorgt dafür, dass ihr eure Sets nicht gegenseitig kannibalisiert. Das hätte ich schon mal früher kritisiert gehabt, dass ich gesagt habe, so, ey, ein neues Set kommt raus und 2 Minuten später announced ihr das nächste Set. Ihr müsst das Set ziehen lassen. Lasst es doch erstmal rauskommen, lasst die Leute damit in den Karten rumbauen und allem drum und dran. Und dann kommt jetzt der letzte Punkt. Geht einfach hin und optimiert euer Turnierformat. Und wenn ihr sagt, Lorcana soll ein Familienspiel sein, dann gebt keine Preiskarten raus, die so viel Geld wert sind, auf dem Sekundärmarkt, die mit einem Tresor in Bochum mussten die quasi mit einem Tresor geliefert werden. Sorry, das ist kein Familienspiel denn. Das ist ein Turnier, bei dem es was geht. Wenn du so willst, ist Pokern auch ein Familienspiel. Ob man es zu Hause macht oder um Millionen an einem Table in Vegas spielt. Sorry, das ist halt, die Argumentationskette hinkt halt extrem. Ich wünsche mir sehr, dass Lorcana die Kurve bekommt, weil ich finde, das hat ein unheimliches Potenzial. Das Positive war, es hat sehr viele weibliche Spieler in der TCG-Welt geholt. Ich war überrascht, wie viel. Also ich dachte schon, dass da einige Mädels, Damen und so weiter sitzen. Aber dass so viele weibliche Spieler in Bochum waren, hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist für TCGs. Und das war ja beim Gaming genau das gleiche, Videospiele, dass das eine gewisse 50-50 wäre am geilsten. 50% Frauen, 50% Männer. Einfach, weil das eine ganz andere Dynamik in Spiele und Hobbys bringt. Weil wenn du dann nur Männer sitzen hast, ich meine, das My Little Pony TCG zum Beispiel ist komplett gestorben, weil da nur Midlife-Crisis Leute gesessen haben und da hatten sich ja kein kleines Mädchen mehr hingetraut. Ist doch bescheuert. Dann bringt doch keinen. Und wie gesagt, Lorcana hat das Potenzial. Lorcana ist ein gutes Spiel mit Ecken und Kanten und einigen Fehlern, was um das Spiel drumherum passiert. Schaut bitte, dass ihr das hinbekommt, weil es hat Potenzial. Und für die, die sagen, was soll ich denn jetzt kaufen als Investor? Wie gesagt, ich aktuell kaufe nichts als Investment. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich Preiskarten, die ich bekomme, traden lasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Ursula habe ich jetzt eingeschickt, die war leider auch schon beschädigt. Weiß jetzt nicht, ob die Turnierveranstalter oder durch Transport oder was auch immer. Aber als ich Karten eingedruckt bekomme, hatte ich schon Oberflächenkratzer gehabt. Auch da, ey, Ravensburger, geht doch einfach hin, packt die Scheißkarten in 4 Hüllen. Das sind 4 Karten, die ihr an den Shop schickt, damit da nichts drankommt. Es kostet nicht viel, da einen Toploader drum zu machen. Da am Ende kriegst du eine Preiskarte, die dann schon beschädigt ist. Das ist wie wenn ich einen Pokal bekomme und da knickt einer der Griffe ab. Sorry, ist halt nicht geil. Oder? Und das Grading, stell mir die Dragonfire zum Beispiel, habe ich auch zum Grading, stelle ich mir hin, die will ich als Erinnerung behalten, finde ich cool. Genau wie meine erste Enchant, den Genie on the Job, den behalte ich auch und habe ich auch zum Grading geschickt. Warum? Weil ich ihn behalten will, weil ich den schön finde, weil das eine Erinnerung dran hängt. Und deswegen, Set 1 Enchanted ist eine Option, prominente Charaktere auch in Zukunft. Und es wird wahrscheinlich so wie bei Yu-Gi-Oh! Sein, Daytrading mäßig. Sobald Sets rauskommen, werde ich auch weiter den Einkaufsguides dazu machen. Hab den Merlin im Fokus, der große Merlin aus dem neuen Set. Der kostet, glaube ich, 6 oder 7. Blau, und wenn da ein Spiel kommt, sucht er eine Karte raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine der teuersten Karten überhaupt wird, was spielerische Karten angeht, weil es ist verdammt stark, in einem Set Karten rauszusuchen. Und wenn man das Blau mit dem Lila noch kreuzt, dann hast du sowieso genug Merlins, wo du ihn draufcasten kannst. Das ist richtig stark. Top-Karte. Ich wünsche mir einfach, dass Volcana was wird. Aber im aktuellen, so wie es jetzt im Moment ist, sehe ich leider schwarz. Ich bleibe trotzdem dran. Ich werde auch hier weiter beim Spielwareninvestor, genau wie bei Omega Zaibatsu. Dann nochmal der Hinweis. www.patreon.com/omegazaibatsu. Ihr könnt Mitglieder auch werden, das kostet gar nichts. Ihr könnt aber auch natürlich gerne etwas dalassen, wenn ihr sagt, hey cool, denn sobald ich die Folgen fertig habe, poste ich die erstmal da, weil die müssen immer erstmal noch an Lars gehen werden, müssen an seine Upload-Software angepasst werden, dann geht das da bei Lars online, bla bla bla. So, sind wir am Ende. Vielen, vielen lieben Dank. Mein Name ist Patrick von Omega Zaibatsu, hier beim Spielwareninvestor im Bereich Trading Cards. Weitere Folgen kommen jetzt demnächst. Wie gesagt, wir machen auch noch MagicCon Amsterdam. Wir reden über die Yu-Gi-Oh! Europameisterschaft, wo ich nicht bei der EM teilgenommen habe, sondern an Side-Events. Und wir reden über ja, den Herbst. Und bald geht ja wieder das Weihnachtsgeschäft los, denn der Sommer neigt sich langsam dem Ende. Gott sei Dank, ich halte es nicht mehr aus. Viel zu heiß. Tschüss.